Von Herzen freuen wir uns, dass wir immer wieder Gottes Wort aufschlagen dürfen, darin lesen dürfen und erkennen, dass der Herr über allem steht. Auch heute Morgen soll es uns wichtig sein, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er alle Weltgeschicke lenkt und leitet und regelt. Ich lese uns einen Text aus dem Johannesevangelium, dem 9. Kapitel. Der Text, der heute auch angegeben ist, die Verse 1 bis 7 und 35 bis 41, wo es um die Frage geht, wer sieht und wer ist blind? Wer nimmt die Realität wahr und wer schaut nur auf das Vergängliche? Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Vers 35. Es kam vor Jesus, dass sie ihn, den Geheilten, ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Soweit Gottes Wort. Diese Begebenheit, dass Jesus diesen Blindgeborenen traf, diese Begebenheit zeigt ja auf, dass Gott der Helfer für alle Menschen sein will. Zuvor sprach Jesus davon in einer Diskussion auch mit den Pharisäern, dass Abraham bereits ja schon ihn sah und sich freute und dass Abraham auch auf ihn hoffte, auf den kommenden Messias. Und wir lesen in den Versen vor diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, das schmeckte vielen Leuten nicht. Sie hoben Steine auf und wollten Jesus steinigen. Wer da sagt, dass er den Anspruch stellt auf unser Leben, weil es angeblich nicht heilig genug ist, vor Gott zu stehen, den müssen wir aus dem Mittel tun. Die menschliche Natur lehnt sich grundsätzlich gegen Gott auf. Die menschliche Natur ist nie eins mit den Wegen Gottes. Die menschliche Natur, geprägt von der Sünde, möchte den Anspruch Gottes auf das eigene Leben ausschließen. Und dann kam danach, nach dem Versuch, Jesus zu steinigen, und er ging weg aus ihrer Mitte, diese Begebenheit. Die Jünger kriegten das alle mit. Und dann fragten sie: Ja, wer hat hier eigentlich gesündigt? Seine Eltern oder er selbst, dass er blind geboren ist? Das ist so eine stereotype Aussage, die natürlich auch eine gewisse Begründung im alten Bund hatte, denn Gott sagte ja: Ich will auf euch gewisse Strafen legen, wenn ihr meinem Wort nicht gehorcht. Der Segen wird von euch weggenommen, wenn ihr nicht nach meinen Geboten lebt. Der Unsegen wird sich ausbreiten. Wer hat hier gesündigt? Allerdings ist das auch eine Frage, die wir heute oft über dem Geschehen vieler Menschen stellen. Was hat denn der getan, dass es dem so schlecht geht? Wir versuchen herauszufinden, was der andere an Boshaftigkeiten in seinem Leben beherbergt, damit unsere Schwachheiten nicht ans Licht kommen. Man schaut immer gerne auf den Nächsten und nicht auf sich selbst. Man fragt nicht, Herr, bin ich gerettet? Sondern schau mal, wie es dem anderen geht. Was hat der eigentlich verbrochen, dass ihm so schlecht geht? Und so fragen wir ja auch in unserer Zeitgeschichte immer wieder aufs Neue, wer ist schuld an der sozialen Misere im Lande? Wer ist schuld an Krieg und Kriegsgeschrei? Man sucht und forscht, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, von denen wir glauben, dass sie Schuld haben. Wie lautete die Antwort Jesu? Weder seine Eltern noch er hat gesündigt, dass er diese besondere Krankheit mit sich herumtrug, dass er blind geboren ist, sondern alle sind blind. Keiner ist sehend. Auch die, die von sich halten, dass sie sehend sind, sind blind. Sie erkennen den Weg des Lebens nicht geprägt durch die Sünde. Es ist also nichts Besonderes, wollte der Herr Jesus sagen, dass dieser Mann blind ist. Er braucht meine Hilfe, so wie jeder andere auch. Selbst die Pharisäer brauchten Hilfe. Bloß sie lehnten sie ab, weil sie sagten, sind wir denn etwa auch blind? Wir sind doch sehend. Uns musst du nicht helfen. Aber Jesus sagt, ja, euch ist nicht zu helfen, weil ihr nicht glaubt, dass ihr auch blind seid. Wenn ihr erkennen würdet, dass ihr genauso blind seid für das Reich Gottes, dann könnte ich und würde euch helfen. Denn alle Menschen sind blind. Die Erbsünde hat die Menschen behaftet, so dass sie nicht das Reich Gottes sehen können. Sie sind mit dem Blick ihres Lebens nach unten gerichtet. Wir lesen zum Beispiel, dass der Apostel Paulus im Römerbrief aufzeigt, wie das dazu gekommen ist, dass alle Menschen unter die Hilfsbedürftigkeit der Erlösung gelangt sind. Wie durch einen Menschen, so schreibt er, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also diese Frage, wer hat hier nun gesündigt? Alle haben gesündigt. Alle brauchen Hilfe. Alle sind blind. Und so heißt es weiter in diesem Kapitel von Römer 5, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch die Gerechtigkeit des einen. Und Jesus wollte sich dort vorstellen, durch ihn, durch den einen, für alle Menschen ans Licht gekommen, zu ihrer Rechtfertigung. Denn es steht auch im Propheten schon vorab geschrieben, in Jesaja 53, alle gingen in die Irre. Alle wussten den Weg nicht. Ein jeder ging nur auf seinen Weg. Keiner erkannte den Weg Gottes mit ihm. Darum kam Jesus in diese Welt, um das deutlich zu machen. Und er setzte Zeichen durch seine Handlungen, damit der Mensch an ihn glaubt. Und hier wiederum auch ein Zeichen des Gesundwerdens und des Sehenwerdens bei diesem Blinden. Ich möchte zunächst noch einige Verse aus dem 3. Kapitel vom Römerbrief lesen, wo es doch heißt in Vers 12, ein Zitat aus dem Psalm 14, sie sind alle abgewichen und sie sind alle samt verdorben. Es ist keiner da, der Gutes tut. Nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Und in Vers 17, wie er das mitliest, da heißt es, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das ist der Zustand des allgemeinen Menschen. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Wer nicht Jesus Christus in seinem Leben aufgenommen hat, kennt den Weg des Friedens nicht. Er kann auch nicht angeklagt werden, er müsse ihn kennen. Er kann ihn nicht kennen, weil nur in Jesus Christus der Weg des Friedens und des Lebens offenbar wird. Alle sind abgewichen, alle sind untüchtig zum guten Weg des Lebens, auch diejenigen, die es von sich nicht glauben und damals nicht glaubten. Also, es geht nie um die Schuldfrage des Einzelnen, wer hat hier gesündigt, sondern es geht um die Frage, auch in bei diesem Geschehen, um die Frage, willst du Versöhnung mit Gott? Willst du Jesus Christus in deinem Leben? Willst du geöffnete Augen haben für den Weg des Heils durch die Zeit und bis in Ewigkeit? Gottes Sohn ist gekommen, um zu heilen. Durch mancherlei Zeichen, die Jesus Christus auf dieser Erde tat, während seiner Verkündigungszeit, die 3 Jahre, die er mit den Jüngern unterwegs war, deuteten an, was er bringen will und was der Mensch haben muss, um in die Seligkeit einzumünden und in das ewige Leben. Zum Beispiel auf der Hochzeit zu Kana. Da ging es ja nicht nur um eine Feierlichkeit schlechthin, sondern da ging es um das Zeichen, ihr müsst erlöst sein, nicht durch eigene Werke, sondern durch das Opferblut des heiligen Lammes Gottes. Was geschah dort? Auf dieser Hochzeitsfeier war Jesus und seine Jünger mit seiner Mutter Maria auch eingeladen. Und dann sagte seine Mutter zu ihm, oh, sie haben nicht mehr genug Wein. Die Feier scheint dadurch nicht mehr so fröhlich weitergehen zu können. Und Jesus sprach zu ihr, Frau, was habe ich damit zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn meine Zeit kommt, werde ich das Zeichen geben, was nötig ist, warum ich hier bin. Maria, die im Glauben stand an Jesus Christus und wusste, dass er ja der Messias ist, so wie sie schon in ihrem Magnificat gebetet hat, dass sie Gott gelobt hat und ihren Heiland in Jesus Christus, sagte zu den anderen, was er euch sagt, das müsst ihr einfach tun. Denkt nicht darüber nach, ob das logisch ist, sondern tut es. Und dann sagte Jesus, dass die 6 Krüge zur rituellen Reinigung mit Wasser gefüllt werden sollten. Und er machte aus dem Wasser Wein. Das Zeichen, ihr könnt nicht durch eigene Werke und Waschungen selig werden, sondern ich bin gekommen, euch mit dem Blut des Lammes zu reinigen. Ein Zeichen, es steht geschrieben, das war das erste Zeichen. Es geht hier nicht um Wunder, sondern um Zeichen. Gott in Jesus bietet sich uns an, jedem einzelnen Menschen. Die Frage ist ja nur, nehmen wir es an? Und wiederum ein anderes Zeichen gab Jesus in Johannes 4, als er an dem Jakobsbrunnen saß und ein Gespräch führte mit einer Samariterin, die eigentlich kein Glied des Volkes Israel war, sondern sie kam ja aus der Fremde, aus der Nachkommenschaft der Fremde, die in das Land hineingebracht worden ist. Und sie wunderte sich ja, dass er mit ihr sprach. Und Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Und sie erwiderte, wie kann ich dir zu trinken geben? Du bist ja ein Jude, ich bin eine samaritische Frau, du redest sogar mit mir. Und Jesus sagte, ja, ich sag dir ein Geheimnis, warum ich hier bin. Wenn du erkennen würdest, wer mit dir redet, dann würdest du mich bitten, dass ich dir was zu trinken gebe, und zwar ein Getränk, das deinen Durst in Ewigkeit stillt. Wieder ein Zeichen. Er sprach von dem Heiligen Geist, der notwendig ist zur Erfüllung des menschlichen Lebens, damit wir das Ziel, das Ewige vor Augen haben. Ich bin oftmals versucht, einfach die Frage in den Raum zu stellen, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Man kann ja sehr religiös sein. Es gibt viele, sie reden von Jesus, haben aber nie die Wiedergeburt erlebt. Sie haben nie den Heiligen Geist empfangen. Jesus sagt, dazu bin ich gekommen, dass ich euch den Geist des Vaters gebe, damit ihr erleuchtet werdet. Ihr seid blind. Ohne den Geist könnt ihr nicht erkennen, was Wahrheit und was Lüge ist. Und ein drittes Zeichen, was überzeugen sollte, gab Jesus in Johannes 11, als es um Tod und Auferstehung ging, da wo der Bruder von Martha und Maria, nämlich Lazarus, verstorben war und die Menschen in tiefe Traurigkeit gefallen sind. Jesus kam dorthin und sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Und öffnet bitte das Grab. Er soll ja auferstehen. Ja, wir wissen, dass er auferstehen wird am Ende der Tage. Nein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin hier. Wenn du wirklich Leben haben willst, brauchst du mich, wollte Jesus sagen. Und das müssen wir auch heute in unserer Zeit immer wieder deutlich machen. Wenn du Leben haben möchtest, brauchst du Jesus. Ohne ihn bist du blind und hast kein Leben und weißt nicht, wo es lang geht. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, um zu zeigen, dass er das Leben ist. Und er kam heraus, der Tote, für den gar keine Hoffnung mehr war, dass er überhaupt noch zum Leben kommen könne, denn er war ja schon 4 Tage tot. Komm heraus, und er kam heraus. Und nun auch wieder hier dieses Zeichen bei dem Blindgeborenen. Auch da ging es nicht nur darum, dass der Blindgeborene plötzlich physisch sehen kann und dass er die Natur besser betrachten kann, sondern es ging um das Zeugnis, Jesu, ich mache dich sehend. Nur ich kann dich sehend machen. Nur der Sohn Gottes kann dir helfen. Und dann schritt Jesus zur Tat, spuckte auf die Erde, rührte einen Brei an aus der Erde und seinem Speichel und schmierte ihn auf die Augen des Blindgeborenen. Und dann kam das entscheidende Wort, so, jetzt geh zum Teich Siloa und wasche dich. Lass dich reinigen. Nun, der Blindgeborene hätte stehen bleiben können und sagen, ja, ist ja nur alles hier verschmiert bei mir auf den Augen und ich kann da auch gar nicht hingehen, was soll denn das? Geh hin und wasche dich. Alle, die das miterlebten, warteten darauf, was geschieht und welche Bedeutung damit zusammenhing. Jesus Christus wollte deutlich machen, dass der natürliche Mensch durch den Sündenfall auch geöffnete Augen bekommen hat, aber für das Diesseits. Es steht geschrieben, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht aßen, wurden ihnen die Augen geöffnet. Und sie sahen Dinge, die sie vorher nicht sahen. Und das, was sie dann gesehen haben, hat sie von Gott abgelenkt und weggelenkt. Ja, ihr habt Augen zu sehen, aber nur das Irdische und das Vergängliche. Jetzt sollte dieser Blindgeborene sich waschen. Und zwar im Teich Siloa. Siloa, das Wort heißt ja Gesandt. Es war ein Teich, der angelegt worden ist von der Quelle Siloa in die Stadt Jerusalem, um vor den Feinden dieses Wasser zu bewahren, falls die Stadt belagert würde. Gesandt. Hier ist diese Botschaft drin. Gott hat seinen Sohn gesandt. Nun lass dich waschen. Geh hin zu ihm und wasche dich. Und dieses Zeichen, ich muss mich waschen, bedeutet, du musst jetzt entscheiden. Ich habe dir auf deine Augen diesen Schmutz raufgeschmiert. Jetzt bist du dran, ja dazu zu sagen, zu der Aufforderung, dich waschen zu lassen und zu waschen. Geh hin. Und als eben dieser Blindgeborene sich dorthin führen ließ, nehme ich an, denn er musste ja Handleiter haben, wusch er sich und kam sehend wieder. Kam sehend wieder. Das ist ein Bild dafür, wer sich von dem, der gesandt ist vom Himmel auf die Erde, Jesus Christus, reinigen lässt und waschen lässt, der wird wahrlich sehend. Sehend nämlich für den Weg des Lebens mit Gott, für die Herrlichkeit Gottes, für die Zukunft, die wir in Gott haben. Freust du dich denn noch über die Begegnung mit Jesus? Lebst du noch aus dieser Begegnung in der täglichen Zuversicht und Freude, dass er dich führt und leitet, wie wir es im Psalm 25 vorhin hörten? Stehst du in dieser Freudigkeit, ihn eines Tages zu sehen, wie er ist? Oder sind deine Augen wieder dunkel geworden und sehen nur die Vergänglichkeit, die Probleme? Jesus Christus wollte zeigen, ihr braucht alle diese Waschung von euren Sünden. Ihr müsst aber ja sagen dazu, dass ihr diese Waschung bekommt, damit ihr geöffnete Augen für das wahre Leben, für die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, bekommt. Euer Herz ist nämlich verdunkelt. In Matthäus 15 sagte der Herr Jesus deutlich, was da los ist in eurem Herzen. Da hat sich was festgesetzt, nämlich der Auswuchs der Sünde. Aus dem Herzen kommt nämlich böse Gedanken. Das kommt alles aus eurem Herzen, im natürlichen Menschen. Da kommen Gedanken des Mordes und des Ehebruchs, der Hurerei, der Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Das kommt aus eurem Herzen. Und das ist der Schmutz, der dort liegt. Der muss abgewaschen werden. Gehe hin, wasche dich. Jesus wollte sagen, kommt her zu mir. Lasst euch von mir waschen und reinigen. Denn das kriegt ihr aus eurem Herzen nicht raus. Das könnt ihr nicht rauskriegen. Allerdings die Pharisäer, wenn wir den ganzen Abschnitt lesen, die fingen an, sich aufzulehnen und sagten, ja, sind wir denn etwa auch schmutzig? Müssen wir uns denn etwa auch waschen? Sind wir denn etwa blind? Und Jesus sagt, ja, wenn ihr wirklich blind wärt, könnte euch ja geholfen werden. Aber ihr sagt, ihr seid sehend. Und euer Herz, so will ich das im Sinne von Matthäus 15 sagen, ist total schmutzig und finster. Dann kann euch nicht geholfen werden. Sie lehnten sich gegen diesen Anspruch auf, dass sie gewaschen werden müssten und ja sagen müssten zu dieser Heilung und Heiligung. Denn Jesus ist gekommen, uns heil zu machen in der Seele. Und heil zu machen in einem gesunden Geist. Und wo es ihm gefällig ist, sogar unseren Leib heil zu machen. Dass er präpariert wird zum Dienst für ihn in dieser Welt. Und wer sieht, was geschieht mit dem? Welche Haltung nimmt der Mensch ein, der plötzlich geöffnete Augen für das Heil Gottes bekommt? Wir haben gelesen, dass Jesus gehört hatte, dass dieser geheilte Blinde angegriffen worden ist, beschimpft worden ist von den Pharisäern, von den frommen Leuten, die da sagten, also was du uns erzählst, kann nicht in Ordnung sein. Du bist ein ganz einfacher Mensch, du bist ganz in Sünden geboren, wir aber nicht. Und deswegen können wir dir nicht zuhören, du hast in der Synagoge nichts mehr zu suchen. Und als Jesus das hörte und ihm begegnete, sah er ihn an und fragte ihn, glaubst du an den Sohn Gottes? Und er fragte ja, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Der mit dir redet. Und als er das hörte, sagte er, ich glaube, und betete ihn an. Und liebe Geschwister und Freunde, wenn jemand geöffnete Augen für das eigentliche Leben bekommen hat, fängt er an, Gott anzubeten. Und dann wird sein Leben ein Leben der Anbetung. Jeden Tag aufs Neue. Weil er darüber staunt und dankbar ist, wie groß Gott ist und was er tut, dass er uns überhebt über die Leiden dieser Zeit. Dass wir uns nicht mehr ängsten müssen. Dass wir uns nicht mehr rechtfertigen müssen vor den Menschen. Dass wir nicht mehr kriegerisch eingreifen müssen, um gewisse Dinge in dieser Zeit zu ordnen, sondern dass wir Einladende sein dürfen. Ich kriege ja so manche Schriften in die Hand. Ach, da tun mir die Schreiber oft leid. Warum? Sie sind nur am Kritisieren. Aber sie laden nicht zu Jesus ein. Ich habe manchmal den Eindruck, die kennen ihn überhaupt gar nicht. Denn wenn sie die Größe Gottes für sich erfahren hätten, dann würden sie sagen, komm zu ihm. Ist doch gleich, was ihr da alles tut. Aber wenn ihr zu ihm kommt, wird alles gut. Das tun Menschen, die plötzlich geöffnete Augen durch Jesus Christus bekommen. Und da wirft sich ja auch die Frage auf, heute Morgen, hast du solche geöffneten Augen? Der Apostel Paulus schrieb an eine Gemeinde in Kolossee und sagt, in ihm ist doch die ganze Fülle. Wo suchst du noch etwas anderes? In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm ist alles, was du brauchst. Wenn du geöffnete Augen hast, dann hältst du dich an ihn. Und dann schlägst du dich nicht mit den Dingen der Vergänglichkeit um, sondern du wirst dich ihm anvertrauen, wirst dich freuen. Merken wir, dass Gott ganz anders ist als das, was wir in der Welt sehen. Das meinte auch dieser Liederdichter Rothe, wir haben ja ein Lied von ihm, wo er einfach sagt, ich habe den Grund gefunden, der mein Anker ewig hält. Ich habe geöffnete Augen bekommen für die Herrlichkeit Gottes. Was kann mir denn jetzt noch geschehen, außer dem, was Gott ersehen und was mich selig macht? Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Wo anders als in Jesu Wunden. Da lag er vor der Zeit der Welt, der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Jesus Christus sprach zu diesem Geheilten, ich bin gekommen in diese Welt. Für diejenigen, die nicht sehen, dass sie sehend werden. Und die da glauben, dass sie sehen, blind werden. Ich bin gekommen, um Scheidung und Entscheidung hervorzurufen. Und das ist auch die Botschaft in dieser Zeit, an diesem Tag. Und auch wenn unser Infotisch im Johannesstift aufgebaut worden ist, wollen wir diese Botschaft nur weitergeben. Du bist zur Entscheidung aufgerufen, ob du sehen willst, oder ob du blind bleibst. In Jesus Christus hast du die Hilfe. Denn dazu ist er ja gekommen. Schon im Lukas-Evangelium bei seiner ersten Antrittsrede in der Synagoge wies er ja auf sich und seinen Auftrag hin und sprach, wie es bereits durch den Propheten Jesaja geweissagt worden ist. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Wer hat hier gesündigt? In dem Falle hatte keiner für diese Krankheit eine besondere Sünde getan, sondern dass dieses Werk der Gnade Gottes offenbar werden könnte. Wer es nur hören will. Wir sollen Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Er hat es selber angekündigt und sagte im Johannesevangelium Kapitel 14, ihr sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Und der Apostel Paulus sagt, ja, ganz sehen wir es in der Zeit noch nicht, aber wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn er uns aufnimmt in sein Reich. Und Johannes freute sich darüber und sagte, ich freue mich. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist unser Ziel. Denn wir haben jetzt geöffnete Augen bekommen für die Herrlichkeit, für die Erlösung, für die Geborgenheit in dem lebendigen Gott. Kannst du Aufblick haben zu ihm? Ich habe da eine Regung des Herzens von diesem Prediger Spurgeon gelesen. Der versuchte ja auch, die Menschen aufzurufen, sich zu bekehren. Und er gab ein Beispiel dafür, dass so etwas gleich geschehen muss, sobald man es verstanden hat. Sobald man verstanden hat, keine geöffneten Augen zu haben, sollte man zu Jesus kommen und sich die Augen öffnen lassen. Und da schrieb er und sagte, er musste mal eine Unterbrechung seiner Reise vornehmen und eine Übernachtung tun in einem kleinen Ort und hat dem Wirt gesagt, er möge ihn morgen um 5:30 wecken, denn er muss dann weiter pünktlich zur Bahn kommen und weiterfahren. Was tat dieser Wirt? Der kam um 5 und hat gesagt, Herr Spurgeon, Sie dürften maximal noch eine Stunde schlafen. Und das ließ sich der müde Mann natürlich gerne gefallen und schlief und verpasste seine Bahn. Hätte jetzt der Wirt ihn tatsächlich um 5:30 geweckt und hätte gesagt, so, jetzt musst du aufstehen, dann hätte er die Bahn gekriegt. Aber weil er nun früher kam, also maximal noch eine Stunde schlafen, ist er eingeschlafen und es war vorbei. Warum sagte er das? Er sagte, dass es auch vielen so geht. Wenn er nun sagen würde, geht nach Hause und denkt mal in dieser Woche über das Gehörte nach, dann gebe ich euch noch eine Woche Aufschub, dass ihr euch auflehnen könnt gegen Gott. Und dazu, euch das zu sagen, habe ich kein Recht. Ich würde euch eine ganze Woche noch erlauben, ungläubig bleiben zu können. Und wer weiß, aus dieser Woche könnten Wochen entstehen und vielleicht sogar die ganze Ewigkeit. Darum, heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Darum, heute, fasse den Entschluss und sage, ich will sehend werden. Ja, ich will mich waschen in deinem Blut. Ich will geöffnete Augen für das Heil, für die Seligkeit in Ewigkeit bekommen, für dich, Herr Jesus, damit ich mich nicht mehr aufhalte an den Niederungen dieser Zeit, dass ich mich nicht mehr aufreibe an den Gegebenheiten dieser Welt, sondern dass ich durch den Glauben mit dir die Welt überwinde, wie du es gesagt hast, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. In der Welt habt ihr wohl Angst, aber seid getrost, spricht der Herr. Ich habe sie überwunden. Und das Überwunden könnt ihr mitkriegen durch die geöffneten Augen. Darum verstocket euer Herz nicht. Jeder von uns ist aufgerufen, sehend durch diese Zeit zu gehen. Darum beantworte dir selbst die Frage, ob du das willst. Gehe hin, wasche dich und komm wieder. Amen.